NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie Kirsten Westhus. Herzlich willkommen. Das sind unsere Themen heute. Fetzen statt Feiern. Die EKD streitet mit Theologen über das Reformationsjubiläum. Zwischen Kirchtürmen und Netzwerken. Neue Studie sieht das Emsland als eine katholische Vorzeigeregion. Heiligtum der Christenheit, Kapelle über dem Jesusgrab in Jerusalem neu eingeweiht und Was macht die Bibel im Koran? Neue Bücher über den Islam. Im Hintergrund der Feierlichkeiten des Reformationsjubiläums fliegen die Fetzen. Thies Gundlach, so etwas wie der Cheftheologe im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, macht Druck. In der Märzausgabe des evangelischen Magazins Zeitzeichen wirft er den Theologen und Kirchenhistorikern an den Universitäten vor, sie würden sich dem Reformationsjubiläum verweigern und die Kirchenleitung nicht unterstützen. Das hat mehrere Wissenschaftler auf den Plan gerufen und zum Widerspruch gereizt, wie Michael Hollenbach berichtet.
In guter lutherischer Tradition hat Thies Gundlach einen ordentlichen Streit provoziert. Doch nach der ersten Attacke schweigt er nun. Eine Zusage zu einem Gespräch über seine Thesen zog er wieder zurück. Er stehe nicht mehr für ein Interview zur Verfügung. In der evangelischen Zeitschrift Zeitzeichen hatte er mit Verweis auf frühere berühmte Theologen das Verhalten der heutigen Professoren beklagt.
Nicht jede Generation hat einen Schleiermacher oder einen Bart. Aber jede Generation hat die Aufgabe, neben Kritik auch eine konstruktive Interpretation des Glaubens zu bieten. Diese Aufgabe sollte jene Plausibilität für andere, Nichtglaubende wie Andersglaubende, entfalten, die zu einer gehaltvollen Einladung zum Glauben ebenso befähigt wie zu einem echten Dialog.
Martin Laube, Professor für systematische Theologie in Göttingen, räumt ein, dass es heutzutage wohl nicht mehr die richtungsweisenden Theologen gäbe. Das sei aber auch den zahlreichen pluralistischen Ansätzen innerhalb der Theologie geschuldet. Ansätze, die durchaus produktiv seien.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass diese Produktivität sich nicht für Kampagnen eignen, weil es um Themen geht, die sich nicht in dieser Form in ein Twitter-Format bringen lassen.
Thies Gundlach beklagt, dass Kirche, Zivilgesellschaft, Deutsche Bahn und Staat gemeinsam 500 Jahre Reformation feiern würden, die theologischen Fakultäten aber im Abseits stünden.
Es herrscht eine Art grummelige Meckerstimmung gegenüber den Aktivitäten der EKD und ihrer Gliedkirchen und eine Art besserwisserische Ignoranz gegenüber den Anliegen von Bund, Ländern und Zivilgesellschaft. Es scheint, 500 Jahre nach der Thesenveröffentlichung ein tragender Gedanke zu fehlen, eine weiterführende Idee und eine konstruktive Interpretation des Ereignisses.
Es geht darum, dass wir für eine kirchliche Interessensverwertung die Argumente liefern. Und das können wir natürlich nicht. Wir können aus Luther keinen Verfechter einer Toleranzidee, einer Menschenwürdeidee, einer Demokratieidee machen.
Empört sich der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann. Martin Laube hält der EKD vor, 500 Jahre Reformation für ihre Zwecke instrumentalisieren zu wollen.
Das Reformationsjubiläum wird in Dienst genommen, um ein gesellschaftspolitisches Ziel zu verfolgen, nämlich das Ziel, die Christenheit trotz schwindender Bedeutsamkeit als einen zivilgesellschaftlich und politisch relevanten, wichtigen Partner gegenüber dem Staat zu etablieren.
Thies Gundlach, der Vizepräsident im Kirchenamt der EKD, erwartet von den wissenschaftlichen Theologen, in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, warum die Reformation auch heute noch Relevanz besitze. In der Zeitschrift Zeitzeichen schreibt er:
Diese Aufgabe mussten sich die reformatorisch geprägten Kirchen oftmals ohne Begleitung durch die zuständige Wissenschaft stellen. Und eben dies ist der Kummer vieler Kirchenleitender.
Die akademische Begleitmusik zum Jubiläum zu liefern, das sei allerdings nicht die Aufgabe der Wissenschaft, meinen Ulrike Jureit und Thomas Kaufmann.
Problematisch finde ich, wenn Wissenschaft generell die Rolle als Zuarbeit zuerkannt wird oder darauf reduziert wird. Ich glaube, daraus spricht ein Wissenschaftsverständnis, mit dem wir uns heute überhaupt nicht mehr einverstanden erklären können.
Das ist nichts anderes als eine Form von Apologetik, die darauf abzielt, die gesellschaftspolitische Bedeutung der Kirche herauszustellen.
Und zu Thies Gundlachs Einwand, die universitäre Theologie würde derzeit zu stark kritisieren, merkt der Göttinger Kirchenhistoriker an.
Eine Feier, bei der sozusagen Reflexion ausgeschlossen ist, sollte man dann in vollständig alkoholisiertem Zustand begehen, das kann man von einem deutschen Theologieprofessor nicht erwarten.
Im Kirchenamt der EKD ist man nicht besonders glücklich über den Vorstoß des Vizepräsidenten. Wie zu hören ist, war die publizistische Attacke nicht mit dem Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm abgestimmt. Am kommenden Wochenende will sich nun der Rat der EKD mit dem innerprotestantischen Streit befassen.
Welche Rolle spielt die universitäre Theologie beim Reformationsjubiläum? Über die aktuelle Debatte in der evangelischen Kirche berichtete Michael Hollenbach. Das Emsland ist weit über Niedersachsen hinaus bekannt für seinen Schnaps und seine trinkfeste Landjugend. Doch diese alten Klischees greifen viel zu kurz, um den Landkreis an der niederländischen Grenze zu beschreiben. Denn das Emsland kann einer aktuellen Studie zufolge ein Vorbild für Europa sein. In vielen ländlichen Regionen gibt es einen Trend zur Abwanderung vom Land. Dörfer veröden und überaltern, die Nahversorgung mit Lebensmittelgeschäften, Ärzten, Verkehrsanbindung und Gemeinschaftstreffs bricht zusammen. Das alles sieht im Emsland ganz anders aus. Die Studie von Kirchtürmen und Netzwerken, finanziert von Bistum und Caritasverband Osnabrück, hat untersucht, was im Emsland anders ist als in anderen ländlichen Regionen und geschaut, wie gut die Region auf die Zukunft vorbereitet ist. Elena Griepentrog berichtet.
Eigentlich spricht fast alles gegen das Emsland. Eine Grenzregion, Randlage in Deutschland, dünne Besiedlung ohne größere Städte, wenig touristische Highlights. Und doch boomt hier die Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Es herrscht praktisch Vollbeschäftigung. Die Bevölkerungszahl ist stabil. Rainer Klingholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, Verantwortlicher der Studie von Kirchtürmen und Netzwerken.
Ganz wichtig ist, die Wirtschaft ist nicht alles oder die gute Wirtschaftslage fällt nicht vom Himmel. Denn immer wenn sich ein ländliches Gebiet gegen den Trend positiver entwickelt und wir schauen da genauer hin, treffen wir immer auf bestimmte Personen, auf Menschen, auf Leute vor Ort, die gewohnt sind, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Es gibt einen ganz simplen Indikator, und das ist die Vereinsdichte.
Laut der Studie steht ein reges Vereinsleben für Bürger, die bereit sind, Verantwortung zu tragen und ihre Region selbst gestalten wollen. Hinzu kommen im Emsland ein vernetztes Zusammenspiel von Politik, lokaler Wirtschaft, Ehrenamtlichen und nicht zuletzt gewachsenen kirchlichen, vor allem katholischen Strukturen. Die meisten Emsländer identifizieren sich sehr mit ihrer Heimat. So entstehe ein positiver Kreislauf. Doch auch im bis vor wenigen Jahren recht geschlossenen Emsland verändert sich vieles. Auch hier werden weniger Kinder geboren, der Anteil der Senioren an der Bevölkerung wächst. Das wird Folgen für das breite ehrenamtliche Engagement haben. Arbeitnehmer pendeln und sind dadurch weniger vor Ort präsent. Durch die gute Wirtschaftslage kommen viele Zuzügler aus dem In- und Ausland. Theresa Damm, Mitautorin der Studie.
Da ist natürlich Offenheit von beiden Seiten gefragt. Jeder muss seinen Teil dazu tun. Aber gerade die Einheimischen können auch Anknüpfungspunkte schaffen, etwa indem sie ihre eigenen Strukturen etwas öffnen, indem sie Nachbarschaftsfeste, Willkommensfeste veranstalten, indem sie Schnupperangebote bei Vereinen ausrichten oder einen Tag der Vereine. Aber was immer wichtiger wird, ist auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit.
Viele Ortschaften haben bereits eine eigene Website, auf der sie Neuigkeiten aus dem Ort präsentieren. Auch Facebook und Apps werden zunehmend genutzt. Die Studie stellt auch heraus, dass der kirchliche Einfluss auch im Emsland weniger wird. Zwar heiraten viele noch kirchlich, lassen ihre Kinder taufen und feiern Erstkommunion und Firmung, der sonntägliche Gottesdienstbesuch geht jedoch zurück. Theo Paul, Generalvikar des Bistums Osnabrück, sieht den besonderen Kurs seines Bistums bestätigt, auf Kirche vor Ort statt auf Riesenpfarreien zu setzen.
Also, dass wir diese Kostbarkeit des Lebens vor Ort, dass wir die erhalten und weiterführen, das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Dieses kirchliche Leben wird bunter, also die Gestaltung und Äußerung von Kirche nimmt neue Formen an. Es ist eben nicht mehr ausschließlich der sonntägliche Gottesdienst. Wir haben eine ganze Neubewertung des Kindergartens, des Familienzentrums, wie wir das nennen. Wir haben eine Neubewertung von Selbsthilfegruppen und so weiter.
Weniger eine religiöse Traditionspflege steht im Vordergrund, sondern die praktische Kooperation, auch mit säkularen Kräften vor Ort. Die Kirche sei auch herausgefordert, die Neuankömmlinge anzusprechen, Türen zu öffnen, heißt es in der Studie. Damit die Kirche vor Ort ansprechbar bleibt und den Menschen dienen kann, sind im Bistum inzwischen auch spezielle Wortgottesdienstfeiern anerkannt, ebenso die Gemeindeleitung durch Laien. Um für alle Menschen da zu sein, wagen viele Gemeinden und Gruppen Experimente, wie der Kinderwald in Thüne. Markus Silies, vielfach engagierter Emsländer und Leiter des Kolping-Bildungshauses Salzbergen.
Da hat die Kolpingsfamilie die Idee gehabt, wir pflanzen für jedes Kind, das neu geboren wird, egal welche Konfession, welche Nationalität, pflanzen wir einen Baum. Dadurch gelingt natürlich so eine Bindung auch von Leuten, die von außen dazukommen, dass sie sich mit dem Ort beschäftigen. Also mein Kind hat hier in Thüne in diesem Wald einen Baum und wir werden alle 5 Jahre eingeladen zu einem Jahrgangstreffen. Und das ist nochmal so ein guter Anknüpfungspunkt.
Ob all diese Initiativen ausreichen, um Wohlstand und Zusammenhalt im Emsland auch künftig zu erhalten, kann die Studie nicht eindeutig zeigen. Mit Blick auf den strukturellen und demografischen Wandel scheint die Kirche im Emsland jedoch ein Teil der Lösung zu sein und nicht das Problem.
Zusammenhalt in der Vorzeigeregion Emsland. Das war ein Beitrag von Elena Griepentrug. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Kirchenvertreter haben sich erschüttert über den Terroranschlag von London geäußert. Papst Franziskus zeigte sich in einem Beileidstelegramm des Vatikans an den Erzbischof von Westminster tief bestürzt über die Attacke im Herzen der britischen Hauptstadt. Auch der Generalsekretär des Weltkirchenrates, Olaf Füchse-Tweit, verurteilte die Tat und versicherte den Angehörigen der Opfer die Solidarität des Ökumenischen Rates der Kirchen. Der Vizepräsident der Konferenz Europäischer Kirchen, Christopher Hill, betonte, alle Europäer litten mit den Menschen in Großbritannien. Der Brite Hill erinnerte zugleich an die vergangenen Terrorattacken in Deutschland, Frankreich und Belgien, die ebenfalls großen Schmerz und Leid verursacht hätten. Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister drückte der Kirche von England seine Anteilnahme aus und rief dazu auf, Angst- und Rachegefühlen keinen Raum zu geben. 60 Jahre nach der Unterzeichnung der römischen Verträge rufen die beiden großen Kirchen in Deutschland energisch zu einer engeren Zusammenarbeit in der Europäischen Union auf. Europa müsse Konsequenzen aus den Zerwürfnissen der vergangenen Jahre ziehen und seine derzeitige tiefe Krise überwinden, erklärten der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, und der Vorsitzende der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Die beiden leitenden Geistlichen halten eine faire Handels-, eine solidarische Flüchtlings- und eine abgestimmte Außen- und Sicherheitspolitik für notwendig. Außerdem sehen sie eine besondere moralische Verantwortung Europas in der Welt. Religionen müssten als Kräfte der Versöhnung, des Friedens und der Solidarität wirken, heißt es in der Erklärung, die zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der römischen Verträge veröffentlicht wurde. Der Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, wirft den Kirchen mangelndes Engagement für den Schutz der Umwelt vor. Mit Blick auf den Anspruch in der Umweltenzyklika Laudato Si von Papst Franziskus blieben die Kirchen in ihrem Alltag weit dahinter zurück, kritisierte Edenhofer. Der Wirtschaftswissenschaftler und Theologe wünscht sich beim Klimaschutz ein kirchliches Engagement, vergleichbar mit dem Einsatz in der gesellschaftlichen Debatte zur sozialen Frage in den 50er und 60er Jahren. Als Grund für die Zurückhaltung der katholischen Kirche beim Thema Ökologie sieht Edenhofer ein belastetes Verhältnis zur grünen Bewegung. Als weiteren Grund führte der Klimaforscher das Verschwinden der klassischen kirchlichen Milieus an. Je enger und kleiner das Milieu werde, desto größer sei die Gefahr des Fundamentalismus. Fundamentalistische Christen suchten Identität, Heimat, klare Strukturen und Regeln. Für die Auseinandersetzung mit globalen Fragen sei da wenig Platz, so Ottmar Edenhofer. 25 Jahre nach der Wahl der weltweit ersten lutherischen Bischöfin in Deutschland fordern Theologinnen mehr Frauen in kirchlichen Führungspositionen. An der Spitze der Kirche gebe es dramatisch zu wenige Frauen, sagt die Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland, Petra Bosse-Huber. Für eine Frauenquote von 50% plädiert die Generalsekretärin des Kirchentags, Ellen Überscheer. Als Gründe für den geringen Frauenanteil nennen die Expertinnen sowohl schlechte Bedingungen und Vorurteile gegenüber weiblichen Führungskräften als auch Vorbehalte und mangelndes Selbstbewusstsein der Frauen selbst. Ein Grund sei die mentale Prägung mit einer tiefen Verwurzelung des Mutterkultes, sagte Überscheer. Vor 25 Jahren, am 4. April 1992, wurde Maria Jepsen im Hamburger Michel zur ersten evangelisch-lutherischen Bischöfin der Welt gewählt. 18 Jahre lang übte sie das Amt aus, bis sie 2010 zurücktrat, als Fälle sexuellen Missbrauchs durch einen Pastor in Ahrensburg bekannt geworden waren. Sie setzte während ihrer Amtszeit vor allem Akzente im ökumenischen und interreligiösen Dialog.
Soweit die Meldungen. Rechtzeitig vor Ostern wurden die Baumaßnahmen fertig. In der Jerusalemer Grabeskirche ist die Kapelle über dem Heiligen Grab wieder eröffnet. Die Restaurierungsarbeiten in der sogenannten Ädikula, unter der sich das Grab befindet, in dem Jesus laut Überlieferung zwischen seinem Tod und der Auferstehung gelegen haben soll, waren dringend notwendig gewesen. Schon seit mehr als 70 Jahren musste der von einem Erdbeben erschütterte Schrein durch Eisenstützen abgesichert werden. Jetzt ist dieser für Christen heilige Ort wieder für Pilger zugänglich. Peter Kapern hat ihn besichtigt.
Einer nach dem anderen, sagt die strenge Dame nachdrücklich, die die Journalisten zur Ädikula geführt hat. Das ist die Kapelle, die unter der Rotunde der Grabeskirche an der Stelle errichtet worden ist, wo nach christlicher Überlieferung Jesus nach der Kreuzigung bestattet wurde. Der Andrang der Journalisten an diesem Tag ist groß. Schließlich sind gerade einjährige Restaurierungsarbeiten an dieser Ädikula abgeschlossen worden. Für Archäologen war die Restaurierung ein wirklich historisches Ereignis. Geleitet hat sie Professor Antonia Moropoulou von der Universität in Athen. Im Zuge der Restaurierung, sagt sie, sind durchaus sensationelle Entdeckungen gelungen. Zum Beispiel haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass hinter der Marmorverkleidung tatsächlich noch Teile der originalen Wände des Höhlengrabs erhalten geblieben sind. Die Höhle ist also, anders als historisch überliefert, weder von den Römern noch fast 1000 Jahre später vom Kalifen Al-Hakim dem Boden gleichgemacht worden. Zum ersten Mal können Pilger jetzt den heiligen Felsen sehen, weil wir ein Fenster in die Marmorverkleidung im Inneren der Grabkammer eingebaut haben. Sagt Antonia Moropoulou. Dieses Fenster, das einen Blick auf ein Stück zerklüftete Felswand erlaubt, liegt in der engen Grabkammer jener Stelle gegenüber, auf die der Leichnam Jesu gelegt worden sein soll. Auch diesen Ort haben die Archäologen während der Restaurierung unter die Lupe genommen. Zuoberst liegt eine Marmorplatte, die in einer Nacht im vergangenen Oktober vorsichtig angehoben und entfernt wurde. Darunter fand sich, unter allerlei Füllmaterial, eine weitere graue Marmorplatte mit einem kleinen eingravierten Kreuz aus der Kreuzfahrerzeit. Und unter dieser Marmorplatte wiederum der Kalksteinfelsen, in den die Grabhöhle geschlagen worden war. Eugenio Aliata, Professor für Archäologie und Franziskanermönch, war in jener Nacht dabei und hat den Felsen sehen können. Der Felsen war fast völlig unbeschädigt, nur an einer Stelle war eine kleine Kerbe. Wahrscheinlich hat da jemand versucht, eine Reliquie herauszubrechen. Aber es war wichtig zu sehen, dass diese Felsenablage ganz eben war und gerade so groß, dass man einen Menschen drauflegen kann. Mittlerweile ist dieser Teil des heiligen Felsens wieder unter der schützenden Marmorplatte verborgen. Die Ädikula ist in ihrer heutigen Form 1809 erbaut worden. 1927 wurde sie durch ein Erdbeben stark beschädigt. So stark, dass sie 20 Jahre später noch von der britischen Mandatsverwaltung ein hässliches Stahlkorsett übergestülpt wurde. Nur so konnte damals der Einsturz des Gebäudes verhindert werden. Der Zustand aber verschlimmerte sich immer weiter. Als die israelischen Behörden schließlich damit drohten, die Pilgerstätte wegen akuter Einsturzgefahr zu schließen, da konnten sich die christlichen Kirchen nach jahrzehntelangem Streit endlich über die Reparatur verständigen. Stein für Stein wurde das Bauwerk demontiert, restauriert und wieder zusammengesetzt. Ausschließlich in Nachtarbeit, denn tagsüber war es weiterhin für die Pilger geöffnet. Jetzt strahlt der Marmor wieder, der schwarze Ruß der Kerzen ist verschwunden, Fresken und Inschriften sind wieder zu erkennen. Und wenn dann auch noch der Bauzaun verschwunden ist, dann, so sagt Antonia Moropoulou, könne dieser Ort bis in alle Ewigkeit so verehrt werden, wie das in den vergangenen Jahrhunderten der Fall war.
Peter Kapern von einem Heiligtum der Christen, dem Jesusgrab in Jerusalem. Neben den zahlreichen Neuerscheinungen im Bücherfrühling der Leipziger Buchmesse gibt es im Moment auch einige interessante theologische Bücher, die sich mit Zusammenhängen und Verbindungen zwischen Christentum und Islam beschäftigen. Unter anderem wird der Koran genauer untersucht. Es gibt im Heiligen Buch der Muslime zahlreiche Passagen, in denen zu Gewalt gegenüber Nichtmuslimen aufgerufen wird. Diese Stellen werden von extremen Gläubigen als Legitimation und Ansporn für radikal-islamische Attentate herangezogen. Aber auch im Islam ist es möglich, historisch kritisch mit dem Wort Gottes umzugehen, wie es in der christlichen Theologie üblich ist. Christian Feldmann stellt drei neue Bücher vor.
Es gibt sie, die viel zitierten freundlichen Aussagen des Koran über Jesus, der an dieser Stelle als Gottes Gesandter bezeichnet wird und damit Gott näher steht als sogar Mohammed.
Wir wollen ihn zu einem Zeichen für die Menschen machen und zu einer Barmherzigkeit von uns. Wir gaben ihm das Evangelium und legten in die Herzen derer, die ihm folgten, Güte und Barmherzigkeit.
Auf der anderen Seite finden sich die schroffen Aufforderungen, mit aller Brutalität gegen die sogenannten Ungläubigen zu kämpfen.
Tötet sie, wo ihr sie trefft, und vertreibt sie, wie sie euch vertrieben haben.
Was freilich schon zeigt, dass es um eine historische Situation ganz zu Anfang des Islams geht, als die Leute von Mekka die kleine Schar um Mohammed verfolgt haben, und nicht um ein Gewaltdogma für alle Zeiten. Jedenfalls fährt sich jede noch so gutwillige Diskussion über das mögliche friedliche Miteinander von Islam und Christentum schnell und unausweichlich fest an ein paar bedrohlichen, widersprüchlichen, eisenharten Zitaten aus dem Koran und aus der Bibel. Denn die Barrieren, die scheinbar jeden Dialog verhindern, gibt es ja auch in der Bibel. Die für Muslime inakzeptable Rede vom Gottessohn. Das theologische Konstrukt der heiligen Dreifaltigkeit. Der Auftrag, alle Welt auf den Gott der Christen zu taufen. Vor diesem tristen Background ist es überaus hilfreich, wenn der Tübinger Dialogspezialist Karl-Josef Kuschel, der engste und älteste Mitarbeiter von Hans Küng, jetzt eine Art Lebenswerk vorlegt, ein Handbuch mit dem Titel »Die Bibel im Koran«. Das Grundlagenwerk raubt Illusionen und präsentiert Möglichkeiten. Nein, Christen und Muslime teilen nicht dieselbe Bibel miteinander. Das tun auch nicht Christen und Juden und nicht einmal die Christen untereinander. Katholische, protestantische, orthodoxe Bibelausgaben sehen unterschiedlich aus. Andererseits, der Koran hat biblische Überlieferungen in großer Breite und Tiefe aufgenommen, die seinen ersten Hörern wohl vertraut waren und die heute den Dialog zwischen den Religionen befruchten können. Wenn man sich bewusst macht, dass dieses Religionsgespräch im Koran selbst geführt wird, dass jüdische und christliche Elemente hier immer schon interpretiert werden. Die Bibel im Koran ist im Patmos Verlag erschienen, umfasst 666 Seiten und kostet 49 Euro. Eine erheblich knappere Einführung in die Aussagen des Korans über Jesus oder Isa, seine Mutter Mariam und die Christen, liefert der Korangelehrte und liberale iranische Politiker Mehdi Bazargan. Er saß lange in den Gefängnissen des Schah, war Khomeinis erster Ministerpräsident und ging dann auch hier in die Opposition. Das Buch »Und Jesus ist sein Prophet, der Koran und die Christen« mit einer Einführung von Navid Kermani ist im CH Beck Verlag erschienen, der Umfang 128 Seiten, der Preis 18 Euro. Zum Schluss soll noch auf ein Kleinod in der aktuellen Dialogliteratur verwiesen werden. Der reformbereite islamische Theologe Muannad Khurshid und Kurienkardinal Walter Kasper führten im Dezember des vergangenen Jahres in der Deutschen Botschaft im Vatikan ein tiefgründiges Gespräch über den vom Papst so oft gebrauchten Begriff Barmherzigkeit. Absolute Barmherzigkeit sei Gottes wichtigste Eigenschaft im Koran, stellte Khurshid fest. Allerdings gäbe es nicht nur bei den Salafisten, sondern auch im Mainstream islamischer Theologen das Problem des weit verbreiteten religiösen Exklusivismus. Nur wir haben Anspruch auf Gottes Gnade, alle anderen sind auf ewig verdammt. Was allerdings nicht nur das Problem frommer Muslime ist. Das Gespräch ist unter dem Titel »Gottes erster Name« bei Patmos erschienen, 117 Seiten, kosten rund 13 Euro.
Neue Bücher über den Islam. Das war ein Beitrag von Christian Feldmann, gesprochen von Florian Breitmeier. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie im Internet auf der Seite ndr.de/info und dort unter Blickpunkt Diesseits. In unserer Reihe Forum am Sonntag hören Sie heute Nachmittag die Sendung Republikanischer Islam über die französische Debatte um einen nationalen Reformislam. Im Forum am Sonntag um 17.05 Uhr auf NDR Info. Im Studio verabschiedet sich Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.